Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber der Yannick Schubert. Moin!
Moin, servus! Der Yannick Schubert, ach der!
Der Yannick Schubert, der sogar im echten Leben angesprochen wird, weil er einen Podcast hat. So weit ist es. Ist ja, das Wahnsinn. Nicht der Hammer? Wir zwei kleinen Profis hier. Wir haben heute eine Fragerunde. Wir haben ja letztens schon angesprochen, dass wir Fragen sammeln. Per E-Mail kam einiges eingetrudelt, per LinkedIn kam einiges. Vielen Dank dafür. Und wir werden heute die Fragen mal schön durchgehen, drüber sprechen. Wir haben uns zum Teil vorher schon Gedanken drüber gemacht. Zum Teil werden wir aber auch spontan einfach ein bisschen drüber diskutieren, wie wir das üblicherweise machen.
Genau.
Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit der ersten Frage von dem Jörg. Der Jörg fragt, in Bezug auf Local SEO, was macht man am besten mit Firmen, die mehrere Standorte haben? In diesem Fall, er hat ein Beispiel mit reingeworfen, der Kunde hat natürlich Google Business und Bing Places Einträge, das ist schon mal sehr gut, das ist natürlich Pflicht. Ich habe auch Liefergebiete mit Ortsnamen des jeweiligen Werkes auf den Seiten. Er schreibt weiter, in Folge 50 habt ihr ja gesagt, dass man keine speziellen Seiten für jeden möglichen Ort machen soll. Leider rankt die Konkurrenz genau damit. Was gibt es für Tipps bei Unternehmen mit mehreren Standorten? Also erstmal muss ich sagen, ich finde es richtig geil, dass jemand uns irgendwie hier so lange hört. Ich meine, das ist 70 Folgen fast her und da ein Callback macht, finde ich irgendwie richtig cool.
Voll geil, voll geil.
Er hat mir auch eine Mail geschrieben und hat gesagt, er hat mittlerweile mehr als 60 Stunden mit uns verbracht im Podcast.
Krass, nice. Oder? Shoutout erstmal an Jörg an der Stelle.
Ja, vielen Dank fürs fleißige Hören. Das freut uns natürlich riesig. Und also ja, wir haben gesagt, um das nochmal kurz aufzurollen in Folge 50, ich weiß nicht genau, was wir gesagt haben, aber vermutlich werden wir gesagt haben, dass wir es keine gute Idee finden, dieses klassische Local SEO zu machen mit, wir ballern 200 Landingpages, die alle genau gleich aufgebaut sind auf die Seite, nur ändern wir den Standort im Text und machen sonst nichts anders, ja, weil das in unseren Augen kein sinnvolles Vorgehen ist. Aber am Ende muss man natürlich auch sagen, wenn das stimmt, was du sagst, Jörg, und ich nehme stark an, dass das stimmt, wenn die anderen damit ranken, dann muss man natürlich einen Weg finden, dagegen anzugehen.
Genau. Also,
was wäre dein Vorgehen? Würdest du es nachmachen?
Ich würde es nicht eins zu eins nachmachen, aber jetzt, ich kenne jetzt nicht den genauen Fall, ne? Das ist jetzt ein bisschen allgemeiner. Ich kenne jetzt nicht das Setup, ich kenne die Branche, nicht den Wettbewerb. Aber wenn du ein Unternehmen hast und du hast zum Beispiel 10, 15, 20 Standorte und du hast wirklich physische Standorte in den jeweiligen Städten oder Einzugsgebieten, dann kann es schon Sinn machen, da eine Landingpage zu erstellen. In dem Umfang wäre es zum Beispiel kein Problem. Wenn du jetzt anfängst, 100, 150 oder noch mehr Seiten zu erstellen für alle möglichen Städte und kleinere Dörfer und nicht nur die Großstädte in Deutschland, dann sage ich, lass die Finger davon, weil die werden zum Großteil nicht ranken. Und wie gesagt, es kann sein, dass du dann eine algorithmische, in Anführungsstrichen, Abstrafung bekommst. Also dann Google einfach sagt, okay, die Seiten bieten keinen Mehrwert. Das sind so sogenannte vielleicht so Door-Pages, Doorway-Pages und so Brückenseiten. Kann sein, dass dir das nachher auf die Füße fällt langfristig. Aber wenn du jetzt eine 15 bis 20 Standorte hast und du da auch, ne, Google My Business Profile bzw. Bing Places Einträge hast, wie es ja anscheinend hier der Fall ist bei dem Kunden von Jörg, dann ist das schon mal sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr wichtig. Also das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, Google My Business Eintrag für jeden Standort zu haben. Und dementsprechend kann es dann auch Sinn machen, eben diese Standortseiten aufzubauen. Die sollten aber wirklich gut sein. Das sollte jetzt nicht eins zu eins derselbe Content für jeden Standort sein, wo nur die H1 beispielsweise anders ist mit einem anderen Städtenamen. Sondern dann sollte wirklich individueller Content geschrieben werden. Es sollte platziert werden, warum man an dem Standort der beste Anbieter ist, der beste Dienstleister, wie auch immer, oder der beste Laden in der Branche, was den Standort auszeichnet, gibt es zum Beispiel dort Parkmöglichkeiten, wenn ja, wo und so weiter und so fort. Also alles das, was wirklich Mehrwert bietet, wenn sich jemand speziell um diese Filiale beispielsweise informieren will. Und das führt dazu, dass Google dann auch sagt, okay, die Standortseite ist okay, die ist gut, die hat Mehrwert, also können wir die auch ranken und das ist völlig fein für uns. Disclaimer, ja, es gibt immer wieder Fälle, hatte ich in der Vergangenheit auch, ich bin zwar schon eine Weile raus aus dem Local SEO, aber ich hatte immer wieder die Fälle in der Vergangenheit, dass dann schon sehr doofe Seiten relativ weit oben gerankt haben. Ja, Google ist nicht perfekt, nach wie vor, auch wenn jetzt viel, viel geändert wird, manchmal schlechter, manchmal besser. Es ist immer noch der Fall, dass das natürlich nicht immer die ultimative Lösung für das Problem ist, dass man halt gute Seiten erstellt und dann wirst du auf jeden Fall definitiv ranken. Leider muss ich sagen, nein, man kann nicht sagen, da wirst du definitiv gut ranken, aber den Anspruch an sich selber sollte man haben, eben nicht einfach nur 0815 Standortseiten aufzubauen, in der Hoffnung, dass man dann eben mitrankt. Aber das wäre jetzt mein Weg, um zu sagen, okay, ne, so bis 20, 25 Standortseiten sollte überhaupt kein Problem sein, wenn man da wirklich auch Standorte hat, was ja laut dem Jörg der Fall ist. Und dann würde ich tatsächlich auch dann den Weg gehen und dann die Standortseiten halt aufbauen, wie gesagt, mit Mehrwert. Ne? Was sind die Besonderheiten an dem Standort? Was müssen potenzielle Kunden wissen, die beispielsweise in die Filiale gehen? Ich weiß jetzt nicht, was das für Standorte sind, ob das ein Ladengeschäft ist oder was auch immer, oder nur Büro. Aber alles das, was dazu wichtig ist.
Ich schließe mich da fast allem an. Ich würde auch auf jeden Fall die Seiten mit individuellem Mehrwert füllen, ganz klar. Wie Yannick sagt, es gibt immer Individualitäten, die man hat. Und damit macht man, ja, sorgt man für Individualität. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich würde allerdings nicht ganz mitgehen mit dem, was du am Anfang gesagt hast. Nämlich, dass ich das, also ich würde es schon machen. Also du sagst ja eher, tendenziell würdest du da jetzt nicht anfangen, ganz viele Seiten aufzubauen. Ich struggle damit ein bisschen. Ich habe da keine klare Lösung. Ich finde halt, unser Idealismus im SEO, den wir ja haben, der darf nicht überwiegen und am Ende für Umsatzeinbußen sorgen. Ja, definitiv ist es schöner, wenn man das ordentlich macht, wenn man Mehrwert bietet, wenn man den Best Practices folgt, wenn man den Menschen hilft. Aber wenn der Besitzer Geld verdienen will oder das Unternehmen Geld verdienen will und wir können das unterstützen, indem wir dreckige 50 Landingpages mit den Standorten machen, dann würde ich sagen, würde ich es ausprobieren in den meisten Fällen. Ich würde es nicht komplett gleich 50 Seiten aufbauen und da reinballern. Mhm. Ich würde es Stück für Stück machen. Da sind wir mal wieder beim Thema iteratives oder schrittweises SEO. Ich würde anfangen mit 5 Seiten oder 10 Seiten, gucken, ob die ranken, ob das funktioniert, und dann für weitere Standorte das aufbauen. Ich würde mit den größten Standorten anfangen und dann immer kleiner werden. Gleichzeitig würde ich das auch ins Verhältnis setzen zu der Gesamtzahl an Seiten, die auf dieser Website sind. Wenn du, ich meine, es ist Local SEO, da hat man jetzt selten Seiten mit Websites mit 1000 Seiten. Aber wenn du 1000 Seiten hast und dann 50 Landingpages für Standorte aufbaust, ist es natürlich ein ganz anderer Einfluss, als wenn du 15 Seiten hast und dann baust du 50 Landingpages für solche Standorte auf. Ne? Ja. Weil das Verhältnis von, ich sag mal, schlechtem Content zu gutem Content ist ja auch relevant. Und unter 1000 Seiten gehen dann so 50 Seiten auch eher unter, als wenn du 15 Seiten hast und baust dann 50 so, sag ich mal, Minderqualitätsseiten dran. Ja. Aber ich würde nicht pauschal sagen, dass ich es lassen würde. Ich wünschte, wir wären in einer Welt, wo wir es lassen könnten, wo wir das machen können, was Sinn macht und was gut ist für die Leser. Aber auf der anderen Seite ist unser Job für Kunden, ihnen zu helfen, Umsatz zu generieren. Und wenn der Scheiß funktioniert bei der Konkurrenz, dann würde ich eben in dem Fall ganz spezifisch auch mal gucken, wie ist da die Konkurrenzseite aufgestellt? Ist es eine sehr umfangreiche Seite, wo diese Landingpages untergehen? Wie viele sind das? Und würde das dann mal vergleichen mit dem eigenen Setup der Website. Haben wir ähnliche Strukturen, haben wir ähnlich umfangreiche Website, wie die Konkurrenz, bei der das klappt? Und ich meine, am Ende kann man im SEO abgucken von denen, die es in Anführungszeichen richtig machen, nicht richtig in Form von so, wie wir es gerne hätten, sondern richtig in Form von Google belohnt ist, können wir uns abgucken, was sie machen und können es nachmachen. Deswegen würde ich das nicht von Haus aus einfach sagen, dass ich es nicht machen würde. Ich würde es vorsichtig angehen, ich würde es ausführlich analysieren und würde dann schrittweise probieren, ob es funktioniert. Ich denke, das ist ein bisschen das sinnvolle Vorgehen, auch wenn ich, genau wie du, Yannick, wir würden beide gerne in einer Welt leben, wo Google das nicht belohnt. Aber
deswegen sage ich, es kommt immer wieder vor, leider.
Es kommt eben immer wieder vor. Und wenn du in dieser Branche bist, solltest du nicht egal ob das für dich selber ist oder für deinen Kunden, dein Umsatzpotenzial einschneiden, nur weil du idealistisch SEO siehst und sagst, nee, so sollte das nicht funktionieren. Ja, aber es funktioniert halt leider, ne? Also wie in manchen Branchen, wo Linkkauf auch noch funktioniert. Das gibt's einfach. Manchmal muss man leider über die Best Practices hinaus gucken. Nicht, dass es jetzt grundsätzlich unsere Empfehlung ist, ne? Nicht falsch verstehen. Aber in dem spezifischen Fall wäre das mein Vorgehen. Das war die erste Frage. Kommen wir mal zu der nächsten von David. David fragt, wie komme ich aus dem Toggle weitere Fragen innerhalb der SERPs raus? Die nennt man ja auch PAAs, dass jeder einfach weiß, was wir hier meinen oder was er meint. Ich habe viele Keywords, bei denen ich auf Platz 5 ranke. Und wenn ich dann gucke, verstecke ich mich sozusagen zwischen den Rankings und erhalte natürlich, er schreibt jetzt keine Klicks. Ich würde einfach mal grundsätzlich sagen, wahrscheinlich deutlich weniger, als wenn man nicht da drin wäre, sondern ja, in dem normalen Snippet. Nochmal, dass die Fragestellung einfach klar ist für alle. Er rankt mit einer Seite innerhalb dieser weiteren Fragen, die auftauchen, diese Toggles, die man aufklappen kann, aber nicht mit einem in Anführungszeichen normalen Snippet. Und ich finde die Frage ehrlich gesagt gut, dass die kommt. Es ist nämlich mal ein bisschen eine andere Sichtweise, ne? Viele sagen immer, ja, ich will da auch noch reinkommen, aber jetzt will man da mal raus, sein Ziel ist da rauszukommen, wobei ich glaube nicht, dass sein Ziel ist da rauszukommen, sondern er will am Ende natürlich mehr Klicks generieren und da ist das Ziel natürlich nicht rauszukommen, sondern zusätzlich in den PAAs drin zu sein, zusätzlich eben zu dem normalen, in Anführungszeichen, Ranking. Soll ich dir da einfach nochmal den Platz überlassen als erstes, dass du deine Meinung zu sagst, wie man das löst?
Ja, also im Endeffekt, meistens ist es bei Longtails der Fall, ne, dass du dann auch nochmal mit, oder beziehungsweise du rankst eigentlich für eine ähnliche Frage, die schon gestellt wurde, das meistens irgendwie ein Longtail ist, zum ursprünglichen Keyword. Und Google ist der Meinung, du hast einen Absatz bei dir im Content mit drin, der dazu ganz, ganz gut passt. Das heißt also, du lachst?
Ja, wegen meinem Hirn. Das ist nichts, was man im Podcast sagen sollte.
Du hast mich gerade völlig rausgebracht. Sorry. Genau, und zwar, und das ist dann eigentlich für mich das Kernproblem, dass du praktisch für dieses übergeordnete Thema, also jetzt nicht unbedingt einen spezifischen Longtail, der auch so von anderen gestellt wurde, rankst du nicht. Das heißt also, ich würde ganz klassisch den Content dahingehend optimieren auf das ursprüngliche Keyword beziehungsweise die ursprüngliche Suchanfrage, um den Content einfach ein bisschen ein Stück weit zu verbessern, weil eben bei anderen Fragen, die meistens etwas spezifischer sind, die einen Longtail abgreifen, kommst du dann in diese People Also Ask Box, also PAA Box mit rein und wirst dann für eine bestimmte Frage dort platziert und du wirst eigentlich in der Regel immer mit einem bestimmten Absatz platziert. Das heißt also, wenn man diese Box toggelt und dann auf dein Ergebnis klickt oder auf deine Antwort zu der Frage klickt, dann springt man normalerweise mit einer Sprungmarke direkt von Google zu demjenigen Absatz beispielsweise und kriegt dann sofort die Frage beantwortet. Das heißt, allgemein ist dein Content noch nicht gut oder relevant genug für die ursprüngliche Suchanfrage, also für vermutlich das übergeordnete Thema. Und dahingehend ist es die recht langweilige Empfehlung, da einfach nochmal ein bisschen On-Page-Optimierung zu betreiben, nochmal gucken, okay, was fehlt deinem Content? Kann ich das vielleicht nochmal umschreiben? Sollte ich nochmal was ergänzen? Habe ich irgendwie das Thema noch nicht vollumfänglich abgedeckt oder nicht gut genug? Das wäre eigentlich so meine grundlegende Empfehlung dazu.
Dem stimme ich zu 100% zu, würde nur noch eins mit hinzufügen, nämlich das ein bisschen auf einer höheren Ebene dann zu betrachten. Eigentlich will man viele verschiedene Keywords haben, für die man eben zusätzlich noch, wenn man nicht in die SERPs reinkommt, wenigstens in den People Also Ask Boxen erscheint. Aber ich würde da einfach schauen, ob diese Suchanfragen, bei denen man in den PAAs ist, aber nicht in den SERPs, ob es da überhaupt mit diesem Inhalt Sinn macht, in die SERPs reinzukommen oder ob es nicht mehr Sinn macht, dieses Thema in einem neuen Inhalt dann, also auf einer neuen Seite, ausführlich zu bearbeiten, weil, also ich zumindest habe eigentlich noch nie Inhalte gesehen, die nur in den PAAs ranken, für alle Keywords und für kein einziges in den normalen SERPs, die Seite wird, ich würde gucken, wofür rankt die Seite in den normalen SERPs und dann wissen wir, wofür Google diese Seite am relevantesten sieht. Und wenn du das nicht richtig findest oder wenn Google das falsch interpretiert, dann musst du, wie Yannick sagt, nochmal ein bisschen On-Page-Optimierung betreiben, dann nochmal durchgehen. Aber du willst eigentlich nie überall aus den PAAs raus, weil du es gar nicht schaffen kannst in der Regel mit einem Inhalt für all diese Unterthemen und Longtails auch noch in den normalen Serps zu ranken. Das wollte ich einfach noch hinzufügen. Ansonsten, was Yannick sagt, recht einfach. Dann kommen wir mal zu einer sehr spannenden Frage. Wir haben die im Vorfeld schon ganz kurz besprochen und auch noch mal ein bisschen recherchiert. Der Axel schreibt, strukturierte Daten für das Organization-Person-Schema. Soll das lieber auf der Startseite sein, der über uns oder über mich Seite, oder einfach stumpf 15 Kilobyte site-wide überall ausgespielt werden? Also die Frage ist im Prinzip, wo sollen diese strukturierten Daten hin? Und kann man sich dieses kleine, diese 15, er schreibt es 15 Kilobyte, kann man sich die sparen auf allen Seiten? Wir haben dazu eine Meinung und haben auch ein bisschen recherchiert. Ich würde vorab aber noch sagen, dass, während wir die Frage gerne beantworten, es für die meisten Menschen wenig Sinn macht, so tief einzusteigen, weil man ungefähr 175 andere Sachen erstmal machen sollte und die priorisieren sollte. Ob diese strukturierten Daten und diese 15 Kilobyte jetzt überall laden oder nicht, sollte nicht die erste Prio sein. Ist aber natürlich, wenn man ins technische SEO tief einsteigt, eine Sache, die man sich anschaut. Deshalb kommt ja auch die Frage. Das wollte ich einfach nur vorab sagen. Nicht, dass jetzt jeder wild anfängt und uns schreibt, oh Gott, ich habe hier aber mit WordPress, mit Rank Math und das bindet das auf jeder Seite ein. Wie kann ich denn das rausprogrammieren? Lass es, kümmere dich um andere Sachen. Voll. Aber für alle, die da sehr tief einsteigen wollen oder einfach Interesse dran haben wir auch eine Meinung. Ich würde diesmal starten mit eigentlich unserer Meinung, nämlich es sollte auf jeden Fall auf die Startseite. Es sollte auf jeden Fall auf die über uns oder über mich Seite oder über das Business und auch auf die Kontaktseite. Überall auf jede Seite muss es in unseren Augen und unserer Erfahrung, was heißt Erfahrung? Ich habe da ehrlich gesagt keine Erfahrung. Ich habe da logisch drüber nachgedacht und ein bisschen recherchiert. Ich würde sagen, es muss nicht überall hin, außer man ist ein Local Business und hat viele Landing Pages, die dann natürlich alle lokal relevant sind. Dann würde ich das machen, wenn ich jetzt ein Handwerker bin und ich habe 13 verschiedene Dienstleistungsseiten, wo ich die Dienstleistung beschreibe, dann würde ich auf jede dieser Dienstleistungsseiten definitiv dieses Organization oder Personal Schema einbinden. Aber für alles andere würde ich es bei diesen Seiten belassen, wo es tatsächlich logisch ist, sie einzubinden. Wie gesagt, Startseite über mich, über uns, mein Business, Kontakt. Aber auf den anderen Seiten haben andere Sachen Priorität. Ja. Auf Produkt- und Kategorieseiten haben andere Schema-Daten Priorität. Auf Ratgeberseiten haben andere Schema-Daten Priorität. Deswegen, wenn du das so steuern möchtest, wäre mein Gedanke, es nicht überall stumpf auszuspielen. Möchtest du da noch was hinzufügen? Ich meine, wir haben es vorhin besprochen. Das ist ja im Prinzip das, was wir beide im Schluss gekommen sind.
Ja, genau. Also wir haben beide gesagt, ne, wo wir es einbinden würden. Genau das, was du jetzt so schön dargelegt hast, ist auch meine Meinung. Habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Und wie du gesagt hast, es ist jetzt nicht ein Wundermittel oder es macht jetzt kaum einen Unterschied, ob man das jetzt nur auf der Startseite hat oder auch auf der Über-uns-Seite. Das ist jetzt so eine kleine technische Feinheit, mit der man sich beschäftigen kann, wenn man zu viel Zeit hat. Ohne jetzt dem Axel nahe zu treten zu wollen. Ne, aber also eine gute Frage, interessante Frage. Vielleicht ist das auch wirklich für den einen oder anderen jetzt interessant gewesen. Aber im Endeffekt, das ist wirklich eine Maßnahme, wo du sehr, sehr stark ins Detail reingehst und die für die meisten Seiten jetzt nicht wirklich kriegsentscheidend ist und keine relevante Maßnahme ist. Aber wenn man die Muße hat und sich da ein bisschen damit beschäftigen will, dann kann man natürlich solche kleinteiligen Sachen auch angehen, wenn man da Bock drauf hat. Genau.
Ja, ich denke, es gibt auch so ein paar Use Cases, wo man sich da einfach im Vorhinein Gedanken macht, wenn man jetzt nicht ein CMS nutzt oder sowas. Oder man nutzt eins und überlegt dann, wenn ich hier mein Template programmiere und da wirklich sich selber Sachen programmiert, wo binde ich überall dieses Skript mit ein oder diesen Code in dem Fall, da kann es natürlich häufiger mal vielleicht dann die Fragestellung sein. Von daher, also ich finde die Frage cool. Wie gesagt, es ist nicht super relevant für die meisten Menschen, aber die Frage ist sehr, sehr interessant. Danke dafür. Wir haben noch drei interessante Fragen. Ich will jetzt ja nichts Falsches sagen hier. Der Tim fragt, wann würdet ihr eine klassische Kategorieseite und wann eher einen mit Produkten angereicherten Ratgeber ins Rennen schicken? Ich habe da eine Meinung zu, will aber nicht betriebsblind werden. Finde ich erstmal sehr gut, dass man bei Sachen, wo man eine Meinung hat, trotzdem mal nachfragt und sich die Meinung von anderen einholt. Sollte jeder machen. Man wird nämlich einfach schnell sehr betriebsblind. Und ich denke, die Antwort ist recht kurz. Ne? Ich würde in die Serbs schauen, was da rankt.
Ja.
Voll. Wenn da eine Kategorieseite rankt, dann werde ich mit dem Ratgeber nicht weit, also wenn da 10 Kategorieseiten ranken, werde ich mit dem Ratgeber nicht weit kommen und andersrum ebenfalls. Ich würde mich da von dem leiten lassen, was Google uns zeigt, was sie sehen wollen.
Genau.
Und ich denke, viel andere Metriken, Parameter gibt es da gar nicht, oder?
Nee, also es ist wirklich so, ich schaue mir genau an, welche Seiten ranken denn aktuell gut, was ist Google der Meinung, was die Suchintention ist, dann gehe ich in mich, habe ich das Produktportfolio dazu, um eine klassische Kategorie aufzubauen, also das macht ab 4, 5 Produkte macht auch eine Kategorie dann auf jeden Fall Sinn. Was man sagen kann, wo es auch noch ein bisschen dann mehr ins E-Commerce-SEO reingeht, was so Feinheiten sind, ob das eine hybride Kategorie dann ist oder ob das eine klassische Produktlisting-Kategorie ist. Eine hybride Kategorie wäre zum Beispiel eine Oberkategorie, wo weitere Unterkategorien platziert sind. Das hast du zum Beispiel, ein typisches Beispiel wäre, ich weiß nicht, ob das jetzt, bitte?
Wanderjacken für Herren, genau, Wanderjacken für Damen.
Genau, sowas. Oder bei Obi und Co., ne, bei den Baumärkten, die haben zum Beispiel, wenn du jetzt Gartenmöbel googelst, ich bin mir jetzt nicht spontan sicher, ob das jetzt wirklich bei dem Keyword der Fall ist. Gehen wir mal davon aus, das ist der Fall. Du googelst zum Beispiel Gartenmöbel, hast dann eine hybride Kategorie Gartenmöbel und in dieser Kategorie hast du dann keine Produkte oder nicht nur Produkte, sondern du hast erstmal weitere Unterkategorien, zum Beispiel Lounge-Möbel, Gartenstühle, Gartenbänke und so weiter, ne? Und wenn das rankt relativ weit oben, dann weißt du, okay, der Nutzer will im ersten Moment erstmal sich ein bisschen inspirieren lassen. Da geht es ein bisschen so um Inspiration, um sich ein bisschen, ne, mal zu sortieren gedanklich, was möchte ich eigentlich? Und da ist dann anscheinend passend, dass du verschiedene Unterkategorien platzierst, damit du demjenigen zeigst, okay, guck mal, was du prinzipiell für Gartenmöbel kaufen kannst, ne? Ob Stühle, Bänke, Lounge-Möbel, wie auch immer, oder Gartentische beispielsweise. Und dann hast du unter diesen Unterkategorien hast du dann nochmal deine ganz normalen Produkte. Völlig unsortiert. Das kann völlig durcheinander gewürfelt sein. Aber du hast so praktisch deswegen hybride Kategorie, weil du sowohl Unterkategorien auf dieser Kategorie hast, als auch die ganz normalen Produkte, wo du dann direkt auf die Produktseite kommst. Das wäre eine hybride Kategorie, die man auch immer wieder findet. Oder aber du hast natürlich dann die klassische Kategorie mit den Produktlistings, also wo dann nur die Produkte aufgelistet sind. Kurzer Fall aus der Praxis. Ich arbeite schon seit einer Weile mit einem Kunden zusammen und der kam damals auch zu mir, meinte, ja, sie haben einen Online-Shop, haben aber auch ein Ladengeschäft deutschlandweit, wollen aber gern sichtbarer sein, vor allem mit den Kategorien, da rankt es nicht so richtig gut und die haben schon seit einem Jahr eine SEO-Agentur gehabt und so weiter und so fort. Und ich habe fast auf den ersten Blick gesehen, dass eben das Problem war, dass die keine Kategorien hatten, sondern eben diese Ratgeber angereichert mit Produkten. Und das waren aber nicht alle Produkte, die sie hatten, sondern nur ein Auszug. Beispielsweise hatten die für eine Kategorie 100 Produkte, aber in dem Ratgeber mit den Produkten waren nur 15 oder 10 Produkte abgebildet, ne, so beispielhaft mit Bildern und Text dazu. Und das Problem ist, dass Google ganz genau erkennen und auslesen kann, hey, das ist keine richtige Kategorie, sondern da ist sehr viel Text, das ist eine Art Ratgeber, das sind keine typischen Produktlistings, weil auch eben keine Produktdaten über die Kategorie mitgegeben werden, sondern das sind halt einfach Bilder plus Text. Und dieser ganze Aufbau ist eben nicht wie der Wettbewerb, der dafür gut gerankt hat. Das allererste, was wir gemacht haben, ist, aus diesen ganzen Produktratgebern richtige, saubere Kategorien zu machen. Der Vorteil war, die URLs waren schon vorhanden. Wir konnten auf den URLs aufbauen, konnten dann richtige Kategorien aufbauen mit richtigen Produkten. Und so haben wir dafür gesorgt, dass wir dann auch relativ zügig dann angefangen haben, wirklich sofort in den Top 5, Top 3 zu ranken. Teilweise schon direkt auf Platz 1 oder 2 gesprungen. Und das habe ich ganz klassisch über eine Keyword-Analyse und dann mir angeguckt, wie sind die SERPs, wie ist die SERP-Landschaft. Also nichts Weltbewegendes und was anderes braucht man da auch gar nicht machen. Keyword-Analyse, Suchintention rausfinden und fertig.
Mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen, während du geredet hast, dass man natürlich da sehr detailliert auch reingehen kann in Form von also ich sag mal so, im E-Commerce sind häufig Keywords noch relevanter als Themen. Themen sind bei Ratgeberbereichen und sowas deutlich relevanter und wichtiger zu betrachten, aber auf Keyword-Ebene zu gucken ist bei sowas, denke ich, dann definitiv wieder wichtiger, als wir es sonst immer, wenn wir über Ratgeber sprechen, machen, weil es ein großer Unterschied zum Beispiel ist, wenn jemand googelt Boxspringbett für Kinder, da würde ich erwarten, dass Google wahrscheinlich eine Kategorieseite anzeigt. Aber wenn jemand eingibt Boxspringbett für Kinder geeignet, ist es wieder eher so eine Frage, die vielleicht in den Infobereich geht und in den Ratgeberbereich und nicht in den Kategoriebereich. Das heißt, ich würde da wirklich dediziert schauen. Du guckst es nebenher nach, sag mir gleich mal, ob das ungefähr stimmt, was ich gerade erzählt habe.
Tatsächlich.
Wenn es nicht so ist, es ist einfach nur ein Beispiel.
Ist genau so.
Ah, geil, okay. Das heißt, da würde ich dann wirklich detailliert eben drauf achten, und würde beides vielleicht auch manchmal machen. Ne? Für diese Longtails dann einzelne Ratgeber erstellen, weil Boxspringbett für Kinder geeignet, da muss man Sachen angehen wie Sicherheit, wahrscheinlich, man kann die oft aufklappen, da könnte ein Kindkopf rein oder eine Arm rein und dann geht das Ding zu und der Arm ist kaputt. Da kann man ja wahrscheinlich wieder ein 1000-Wörter-Ratgeber drüber schreiben und da dann gleichzeitig aber auch Produkte darstellen oder eine Kategorie verlinken. Also würde ich da auf einer detaillierten Keyword-Ebene tatsächlich analysieren, wird das priorisieren für die größten Kategorien, sonst ist man da wieder Ewigkeiten beschäftigt, und wird da schauen, ob es Suchanfragen gibt, die zu der Kategorie gehören, aber für die ein Infocontent relevant ist und keine Kategorieseite. Das ist mir einfach noch eingefallen. Und geil, dass das mit dem Beispiel direkt sogar so ist.
Aber ist auch tatsächlich so, Boxspringbett Kinder, da hast du auch diesen Ratgeber.
Okay. Ist es da gemischt oder ist es 100% Infocontent in den SERPs?
Die normalen Links sind fast 100%, ich würde mal sagen 80% Infocontent. Und was aber dazu ist, das können wir vielleicht mal in einer Extra-Folge noch machen, da sind sehr, sehr viele Product Grids, also diese kostenlosen Produktkacheln, ne, wo du dann wirklich direkt die Produkte mit Bild und Preis und so weiter siehst. Das ist das Product Grid, da habe ich auch auf LinkedIn vor kurzem drüber geschrieben. Das ist da auch in den SERPs relativ prominent vertreten, sind sogar 3 insgesamt oder 4 sogar auf der ersten Seite, also die nehmen sehr, sehr viel Platz ein auf der ersten Seite. Das heißt also, du musst da auf jeden Fall gucken, dass du dementsprechend deine Produktdaten pflegst bei diesem Thema oder bei diesem Keyword. Aber zusätzlich kannst du dafür auch sorgen, dass du eben zusätzlichen Traffic mit dem Ratgeber bekommst. Und dann in dem Ratgeber natürlich richtig geschickt. Das macht Boxspringen-Welt, macht das ganz cool. Kannst du dir vielleicht mal anschauen, lieber Zuhörer, wenn du Bock hast. Da sieht man, wie man richtig geilen Ratgeber mit Produkten kombiniert. Finde ich jetzt spontan eine richtig geile Seite. Genau, deswegen, also das ist so ein Mix aus, ne, Produktseiten, eine Kategorie und auch ein Ratgeber. In dem Fall ist tatsächlich ein Ratgeber völlig ausreichend. Und dann dementsprechend mit dem Produktseiten, wenn du da die Produktdaten richtig gut pflegst und auch die Produktseiten on-page optimierst, eben zum Beispiel für spezielle Kinderbetten im Boxspringen-Bereich. Da gibt es tatsächlich auch, sehe ich gerade, direkt so kleine Kinderbetten, die ein Boxspringen-Bett eigentlich sind. Wohl, glaubt nur so Meter Breite oder so. Also es ist kein klassisches Boxspringen-Bett. Ziemlich geil. Finde ich gutes Beispiel. Ja, glaube, die Frage ist super beantwortet jetzt.
Ich denke auch. Dann kommen wir nämlich zur nächsten Frage von Johann. Und Johann fragt nach Best Practice für Pagination.
Das ist ein richtiger Banger nochmal fast zum Schluss.
Ja, und dann kommt nochmal einer gleich. Was für Cliffhanger hier. Er schreibt, was macht man denn mit, also im Prinzip zielt die Frage drauf ab, was macht man mit den Seiten, mit den hinteren Seiten bei einer Pagination oder Paginierung? Er schreibt, Index, No Index, Canonical of Page One, was macht man damit? Ich werf mal meine 5 Cent damit rein, das ist ein bisschen mehr dein Bereich, weil das im E-Com deutlich relevanter ist.
Ja, ist total E-Com eigentlich, ja.
Mein Gedanke dazu und wie ich es machen würde, wäre, ich würde auf keinen Fall No Index machen, ich würde auf keinen Fall ein Canonical machen. Yannick wird mir gleich widersprechen. Ich denke, Canonical ist das Schlechteste, was man machen kann.
Das ja.
Index, denke ich, ist das Sinnvollste. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Shop an, in meinen Augen. Wenn du lauter Kategorien hast, in denen sich dann die ganzen Produkte überschneiden in den mehreren Seiten, die du hast, dann macht es natürlich keinen Sinn, die alle auf Index zu haben. Aber wenn du einen kleinen Shop hast und du hast 2 Kategorien, in denen sind komplett unterschiedliche Produkte drin, auf 3 Seiten aufgeteilt, würde ich die alle auf Index lassen. Deshalb muss ich ein bisschen korrigieren. No Index würde ich nicht auf keinen Fall machen. Ich würde es in den Fällen machen, wo das nicht der Fall ist, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Also auf großen Seiten, wo es sich überschneidet. Das wäre mein Gedanke. Sag du mal, du hast da mehr Erfahrung.
Genau, also Canonical hast du vollkommen recht. Auch die offizielle Dokumentation von Google sagt, Canonical bei Paginierung ja jetzt nicht der beste Weg oder kein guter Weg, weil es eben auch keine Duplicate, weil es kein Duplicate Content ist. Klar, es ist dieselbe Seite, nur mit anderen Produkten, aber dementsprechend ist es halt auch kein Duplicate Content und deswegen ist das Canonical einfach die, in Anführungsstrichen, falsche Lösung oder keine gute Lösung. No Index, ich weiß, dass viele große Seiten, beispielsweise auch Bräuninger, die arbeiten mit No Index ab der Seite 2 und sagen dementsprechend Google, hey, bitte, das ist jetzt eine paginierte Seite, ne, Seite 2 und aufwärts, bitte nicht indexieren, also No Index, Follow wäre dann die Robots-Angabe, die Meta-Robots. Aber es gibt da auch mehrere Nachteile. Es kann sein, da geht man davon aus, man weiß jetzt auch nicht wirklich sicher, weil da gibt's leider nicht so viele Studien dazu oder keine Studien dazu. Es kann aber sein, dass nach langer Zeit das Risiko besteht, dass es zu No-Index, No-Follow wird. Man also Google auch sagt, hey, die paginierten Seiten darfst du zum Beispiel den Links auf die Produktseiten nicht folgen. Was, wenn das der Fall wäre, könnte es negative Auswirkungen auf die gesamte Website, also auch auf die Produktseiten haben. Da ist man sich aber in der SEO-Szene nicht sicher darüber, ob das negativ oder wie stark die negativen Auswirkungen sind und ob sie wirklich existieren. Da hat man leider dazu aktuell noch keine Zahlen. Ich meine, vom Stefan Vorwerk irgendwann mal was darüber gehört, in einem Podcast oder gelesen zu haben, der das auch angesprochen hat. Also, man kann es mal so machen, weil auch Bräuninger beispielsweise das macht und die sind im SEO relativ stark unterwegs. Ich glaube immer noch, ich habe mir die Domain jetzt länger nicht mehr angeschaut, aber die sind seit jeher eigentlich sehr stark im SEO unterwegs gewesen, haben auch ein gutes SEO-Team Team mit dem Tim Udemann und kann man so machen, ist eine Lösung. Und der dritte Punkt war einfach indexieren lassen. Ja, kann man auch machen. Es gibt noch ein paar andere Lösungen, dementsprechend, dass man zum Beispiel die Links maskiert, sodass praktisch Google diese Links ab Seite 2 gar nicht mehr als solche erkennen kann. Das heißt, unten sind ja immer 2, 3, 4, 5, ne? Die ganzen Paginierungsseiten sind ja eigentlich intern verlinkt über die Paginierung. Das heißt, man kann da draufklicken auf Seite 2 oder 3, man kann auch von Seite 2 direkt auf Seite 10 springen in den meisten Fällen. Und diese Links würde man dann maskieren, sodass Google und andere Crawler die nicht mehr als Links erkennen können und dementsprechend auch diesen Links nicht folgen können.
Das sind dann Seiten, wo ein URL-Parameter dran gehängt wird, richtig?
Genau, also das ist so eine sogenannte Post-Redirect-Get-Methode, wo man dann praktisch über einen On-Click-Event, das ist sehr technisch jetzt, aber wo man praktisch den Link als solches nicht mehr klickbar und kenntlich macht für Crawler, für die Bots. Die Seiten sind nach wie vor da, die kann man auch anklicken, man kommt dann auch auf die Seiten, aber
es wird halt per JavaScript umgesetzt, dadurch kommt
genau, Crawler nicht hinterher. Richtig, genau. Die Crawler können das einfach nicht mehr erkennen. Man versteckt es sozusagen. Das ist eine gute Möglichkeit. Viele große Shops profitieren davon. Es ist nicht ganz easy umzusetzen. Wenn, dann würde ich es ab Seite 2 machen.
Es kurze sorgt Frage. Dafür, bitte? Kurze Frage, die da bei mir aufkommt. Sorgt es dann aber nicht dafür, dass eben auch die ganzen Produkte dann nicht mehr gesehen werden von Google, die auf Seiten 2 sind? Wenn der Crawler dem nicht folgen kann, kann Google ja auch die Produkte nicht mehr sehen, die auf den weiteren Seiten sind. Und wenn man das bei allen Kategorien macht, sieht Google dementsprechend ja immer nur die Produkte, die auf der ersten Seite aller Kategorieseiten sind. Dementsprechend kann es ja gut sein, dass tausende von Produkten nie gesehen werden.
Ja, und dafür hast du ja die Sitemap, ne?
Ja, okay. Fair enough.
Also klar, du hast prinzipiell recht, ne? Du erschwerst dann Google das praktisch
über halt die Prio raus, ne? Es zeigt Google dann so ein bisschen hier, die Produkte sind vielleicht nicht so wichtig, wenn die nirgends verlinkt sind, ne? Das ist so ein bisschen mein Gedanke. Deswegen war mein ursprünglicher Gedanke, dass man vielleicht das dahingehend macht, dass man betrachtet, habe ich viele Duplikate, wenn man die Pagination hat, oder habe ich da separate Produkte, die sich manchmal nur überschneiden oder selten, dann würde ich sie indexieren lassen, sonst vielleicht nicht.
Ja.
Aber es ist wahrscheinlich kein richtig und kein falsch. Es kommt drauf an. Und wahrscheinlich hat auch jeder SEO so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen damit. Wenn du welche hast, lieber Zuhörer, schreib uns gerne. Ich denke, da gibt's kein komplettes Schwarz oder Weiß. Aber, also Canonical sind wir uns einig. Canonical macht keinen Sinn. Und wann man dann Index und wann man No-Index macht oder nochmal die Links sogar komplett oder URLs komplett versteckt, sodass Google die nie sehen kann, ja, ist dann wahrscheinlich ein individueller Fall, ne?
Ja, also Paginierung ist wirklich ein Fall für sich. Da gibt's auch nicht, also die Frage war ja auch, was sind die Best Practices für Pagination? Es gibt jetzt im Endeffekt keine Best Practices. Es gibt unterschiedliche Varianten, wie wir gerade gesagt haben, wie man die Paginierung umsetzen kann. Es gibt große Online-Shops, die das mit No-Index machen, wiederum andere wie Otto beispielsweise, glaube ich, waren das, die eben diese Paginierung maskieren mit der Linkmaskierung. Anscheinend ist trotzdem die Funktionalität von der Discovery sozusagen, der Entdeckung der URLs durch Google, trotzdem weiterhin gegeben. Deswegen sind auch dann Sitemaps wichtig. Und da kann ich nicht viel dazu sagen, aber man ist auch der Meinung irgendwie, dass der PageRank und das Crawl-Budget eben besser verteilt werden, wobei ich da nicht ganz weiß, warum und wie. Ne? Das müsste mir mal wirklich so ein Tech-SEO-Guru mal erklären. Aber es gibt nicht, um es so ein bisschen zusammenzufassen, es gibt jetzt nicht das Best Practice schlechthin. Es gibt unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel kannst du auch Infinite Scroll anwenden oder Mehrladen-Button. Also Infinite Scroll ist, du je weiter runter du scrollst, desto mehr Produkte werden dann auf der Kategorieseite geladen und dementsprechend vermeidest du da die Paginierung. Ist auch eine Möglichkeit, hat dann wiederum andere Nachteile, aber wenn wir das jetzt alles ausführen, wird das zu viel für die Folge. Und dann gibt's zum Beispiel auch mit einem Mehrladen-Button und das kann man auch kombinieren beispielsweise. Man bietet einmal die Option, mit dem Mehrladen-Button zu klicken, dann laden mehr Produkte und nach dem ersten Klick auf diesen Mehrladen-Button kommt dann die Paginierung zutage, was dann auch wieder für den Nutzer eine etwas bessere UX bietet, weil eben derjenige entscheiden kann, möchte ich direkt 2-3 Seiten weitergehen und man praktisch noch schneller navigieren kann zwischen verschiedenen Seiten, als immer nur Mehrladen zu drücken und Mehrladen zu drücken. Ja, es ist so ein bisschen auch eine Geschmackssache, aber da kann man viele verschiedene Varianten kombinieren, aber es gibt jetzt nicht die beste Variante. Alles hat Vor- und Nachteile.
Übrigens ultra nervig für die Nutzererfahrung, für alle SEOs, die zuhören und Zugang zu einem Online-Shop haben, der Infinite Scrolling macht und aber Infotexte unten auf der Seite anbietet. Lass den Scheiß. Ja, wenn ich mal wirklich was lesen will, dann scroll ich runter, sehe kurz die Überschrift, dann springen die nächsten 20 Produkte rein und ich muss weiter scrollen. Nee. Lass das bitte. Dann pack die Infokarte woanders hin oder in Tabs nach oben, bitte.
Genau.
Aber sowas ist dann Quark, weil das ist dann purer SEO-Content. Also das muss dann wirklich nicht sein. Ich würde
was ich noch abschließend sagen würde oder sagen könnte, ist, falls es technisch gesehen auch möglich ist vom Produktsortiment, dann ist natürlich die beste Lösung, auf Paginierung zu verzichten. Ne? Also die meisten Online-Shops brauchen Paginierung, weil sie einfach auch in vielen Kategorien viel zu viele Produkte haben. Aber wenn du die Möglichkeit hast, 20, 25, 30 Produkte auf einer Seite zu platzieren, ja, die Seite wird natürlich ein bisschen länger zum Scrollen. Aber technisch gesehen ist das schon die beste Möglichkeit, eben gar nicht erst auf die Paginierung zu gehen. Das empfehlen auch andere SEOs, wie Stefan Vorwerk hat es, glaube ich, auch gesagt als Vorschlag. Das ist halt, wenn du die Möglichkeit hast und die Seite wird halt nicht ewig lang, ist auch wieder scheiße für die UX. Aber wenn du die Möglichkeit hast, auf die Paginierung zu verzichten, dann verzichte darauf und jetzt zum Beispiel nicht nur, keine Ahnung, 8, 9, 10 Produkte anzuzeigen und dann direkt auf die nächste Seite zu gehen, wenn du sowieso nur 20 Produkte hast, dann wäre es besser, wenn du einfach die 20 Produkte auf einer Seite präsentierst.
Würdest du diese ganzen Meinungen auch übertragen auf die Pagination bei Blogs?
Ja, ähnlich, ja. Ob du Produkte hast oder Links zu den Blogbeiträgen mit Bild, ist eigentlich mehr oder weniger egal. Das technische.
Ja, es ist schon, finde ich, nochmal ein bisschen was anderes, weil bei Shops sich natürlich Produkte gerne in mehreren Kategorien befinden. In Ratgeberbereichen sind Beiträge häufig eher in einer Kategorie, außer man hat das natürlich in mehreren, klar, gibt's auch. Also auch da kommt's wieder drauf an, Canonical ist der falsche Weg und alles andere ist individuell. So können wir, glaube ich, verbleiben, ne?
Ja, genau, aber bei den Ratgebern, da ist es ja meistens so, du hast jetzt nicht nur 10 Ratgeber auf deiner Webseite, so wie ich, sondern du hast meistens halt wirklich 50 aufwärts und dann kommst du einfach um die Paginierung nicht drum rum.
Genau. So, kommen wir zu der letzten Frage von Oliver. Und Oliver fragt, ich musste erst schmunzeln bei der Frage, ich sage auch gleich warum, wie wirkt sich die zunehmende Nutzung von Sprachassistenten auf lokales SEO aus und welche neuen Strategien sind erforderlich, um in diesen Suchergebnissen prominent platziert zu werden? Und meine erste Reaktion, ich habe das gelesen, als ich in der Küche stand, ich weiß es genau, und mir Mittagessen gekocht habe, und die erste Reaktion war, ich musste grinsen und wollte zurückfragen, ob die Frage ernst gemeint ist oder nicht. Nicht, weil die Frage doof ist, sondern weil halt unter SEOs der Running Gag jedes Jahr wieder ist, oh, die Google-Sprachsuche, die wird so wichtig und die Sprachsuche in den Assistenten wird so wichtig und sie ist immer noch nicht wichtig geworden, prozentual gesehen. Bedeutet aber nicht, dass die Frage doof ist, im Gegenteil. Ich finde, die Frage ist sogar recht intelligent und hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Ja. Und zum Recherchieren, weil ich da auch nachschauen musste, weil ich noch nie den Fall hatte, dass ich explizit für sowas optimiert habe. Aber worauf ich gestoßen bin und was wohl so der Konsens ist, ist, dass am Ende Sprachassistenten bei Suchanfragen im Local SEO sich in erster Linie natürlich auf die Seiten konzentrieren, die bei Local SEO gut ranken. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Das heißt, grundsätzlich immer erstmal Local SEO ordentlich machen. Dann kommt ja dazu, ich habe mir mal angeguckt, welche Infos die Sprachassistenten sich rausziehen aus den SERPs, und das sind meistens die Featured Snippets oben. Das heißt, wenn oben direkt was drin steht oder man im Local Pack ist oder ähnliches, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man in dem Sprachassistent genannt oder erwähnt wird. Das heißt, ich würde einfach von der, ich habe es mir auch aufgeschrieben, von der Liste her der Sachen, die man machen sollte, oder du hast jetzt gefragt nach neuen Strategien, eigentlich sind es keine neuen Strategien, würde ich sagen, wir sollten versuchen, in dem Fall auf das Featured Snippet abzuzielen, auch bei vielen Longtail-Anfragen, weil wir natürlich bei Sprachassistenten anders googeln, als anders suchen, als wenn wir was eintippen. Man redet ja mit Siri und Co. nicht wie man tippt, wenn man was googelt. Deswegen auch stark auf Longtails gehen, versuchen, in die Featured Snippets zu kommen. Und dann so die klassischen Local-SEO-Themen. Bewertungen einholen, weil offensichtlich das auch höher bewertet wird. Das habe ich zumindest in vielen Inhalten gelesen von Leuten, die sich damit besser auskennen als ich. Dass Sprachassistenten Unternehmen bevorzugen, die gute Bewertungen und viele Bewertungen haben. Das heißt, Bewertungen einholen ist relevant. Mobile First dürfen wir nicht vergessen, ja, weil Sprachassistenten gerne auf Handys auch genutzt werden. Das heißt, wenn man dann auf einen Link klickt, kommt man auf eine Mobilseite. Auch da ist die Logik, dass solche Seiten, die mobil ordentlich funktionieren, eine gute Nutzererfahrung haben, bevorzugt werden. Das gleiche gilt für strukturierte Daten, also Basis Local SEO, die Organizational Schema-Daten rein und die Dienstleistungen. Bitte?
Local Business Schema.
Genau, Local Business Schema, und für Dienstleistungen gibt es ja auch strukturierte Daten, und für Produkte, die auf jeden Fall auszufüllen, das Google Business Profil und Bing Business oder Places heißt es bei denen, und zusätzlich würde ich einfach noch reinwerfen, lokale Verlinkungen.
Genau.
Das übliche Spiel, wenn man von anderen empfohlen wird, ist das immer ein positives Zeichen, und ich denke, damit fährt man gut. Ich muss eben sagen, Disclaimer, ich habe das noch nie darauf abgezielt, deswegen habe ich keine eigenen Erfahrungen, aber ich habe einfach ein bisschen das logische Denken aus meiner Erfahrung mit reingenommen, wie SEO funktioniert, und gleichzeitig ein bisschen recherchiert, was Leute über Sprachassistenten schreiben und wie die funktionieren. Und ich denke, dass mit dem Vorgehen machst du nichts falsch, weil wenn du grundsätzlich im Local SEO gut rankst, warum sollte dann jemand anderes genannt werden bei den Sprachassistenten? Vor allen Dingen, wenn du es schaffst, ein Featured Snippet zu erreichen und gute Bewertungen hast, ne?
Genau, genau. Ähnlich auch wie bei ChatGPT und Co. Die ziehen ja auch nur die Daten aus irgendeiner Datenbank, die sehr, sehr ähnlich ist mit dem Google-Index oder anderen Indizes von anderen Suchmaschinen. Von daher, wenn du versuchst, eine Autorität für deine Nische in deiner Region zu werden, du mit externen Signalen, Backlinks, Bewertungen aus verschiedenen Bewertungsportalen und Co., wenn du da einfach versuchst, dich relativ prominent zu platzieren, nicht nur in Google direkt, sondern auch auf anderen Plattformen, ne, Bewertungsplattformen und Co. Was soll ein Sprachassistent, der auch auf solche strukturierten oder unstrukturierten Daten zurückgreift, warum soll da jetzt jemand anderes ranken, der relativ unsichtbar im Internet unterwegs ist, ne? Auch sehr logisch.
So, in diesem Sinne, vielen Dank an euch alle für die Fragen. Schön, dass die kamen. Ist auch schön, dass man dass wir mal ein bisschen herausgefordert werden, unser eigenes Wissen und die eigene Erfahrung auch challengen und nochmal nachschlagen müssen bei Sachen. Das ist auch immer mal schön, weil man sich ja gerne in seinem eigenen Kram verliert, ne? Wie wir es auch in der einen Frage hatten. Wow, ich bin durch.
Frage hatten.
So rum vom Tim. Er hatte ja auch eine Meinung dazu, wollte aber nicht betriebsblind werden. Finde ich sehr, sehr gut. Der Austausch unter SEOs ist immer sehr wichtig und sehr interessant. Wir können uns alle helfen. In diesem Sinne können wir sagen, es wird natürlich weiterhin immer mal wieder eine Fragefolge geben. Das heißt, wenn du einfach irgendwas hast, schreib uns gerne an info@search-effekt.de, Effekt englische Schreibweise, und wir nehmen das mit auf. Da wir jetzt eine hatten, wird die jetzt nicht gerade nächste oder übernächste Woche wieder erscheinen, aber wenn wir ein paar haben, und wir werden jede Frage auf jeden Fall mit aufnehmen. Dementsprechend schick uns da gerne Nachricht, sonst auch über LinkedIn, folge Yannick und mir auf jeden Fall auf LinkedIn. Bei Yannick gibt's immer super coole Tipps, ein-, zweimal die Woche, glaube ich. Wie du ganz praktikabel dein SEO verbessern kannst, nicht nur Theoriegebrabbel, wie wir das hier auch üblicherweise im Podcast machen. Und ja, wie üblich, abonniere natürlich den Podcast. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Bleib dran, empfiehl den Podcast jemandem. Und in diesem Sinne, Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, für die tollen Fragen. Wir machen sowas bestimmt in der nächsten Zeit auch nochmal. Ich fand's cool, dass wir mal so wieder eine Fragerunde hatten und da auch nochmal verschiedenste Themen abgrasen können in einer Folge. Fand ich cool. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und vielen lieben Dank fürs Zuhören.